HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Das Phänomen der Boygroups gab es schon in den 1960er Jahren mit den Monkees, die für eine Fernsehserie gecastet wurden, und in den 70ern mit den Bay City Rollers oder den Osmonds. So richtig lukrativ und erfolgreich wurde das Phänomen Boygroups aber erst in den 90er Jahren mit NSYNC, den Backstreet Boys oder Take That. Kann man sowas mögen oder gar lieben als erwachsener Mensch? Die Journalistin und Autorin Anja Rützel sagt, ja, unbedingt. Und einfach mal ein Fan sein, das tut uns einfach gut. NSYNC waren das und All for One, die New Kids on the Block, sowas wie der Prototyp der Boygroups, die Backstreet Boys in Sachen Verkaufszahlen und Erfolg die unangefochtene Nummer 1 und Take That, die Band, in der Robbie Williams vor rund 30 Jahren angefangen hat mit der Musik. Jede dieser Bands hatte ihre Fans und sie alle haben ihre eigenen Namen. So wie es die Beatlemaniacs gibt und die Dylanologen, so heißen die Fans von Justin Bieber Beliebers, die von Ed Sheeran Cheerios und die von Take That Thatters. Ein lupenreiner Thatter ist Anja Rützel, Journalistin, Autorin, Kolumnistin, die gerne über Popkultur schreibt und über die Niederungen des deutschen Fernsehens, wie das Dschungelcamp, den Bachelor, den Eurovision Song Contest oder Germany's Next Topmodel. Und das mit jeder Menge Sprachwitz und Sprachakrobatik. Zurzeit ist sie auf Lesereise mit ihrem Buch über Take That, nächste Woche auch in Frankfurt. Ich habe Anja Rützel gefragt, die einen schreiben Bücher über Neil Young, die anderen über Bob Dylan, wieder andere über David Bowie oder Leonard Cohen. Sie haben über Take That geschrieben. Warum ausgerechnet Take That? Eine Boygroup, die mancher nur mit spitzen Fingern anfasst.
Also es ist lustig, dass Sie David Bowie erwähnen, weil das war tatsächlich auch so die erste Idee des Verlags, so ein bisschen zu sagen, ach, wir haben hier eine neue Reihe und möchtest du nicht mitmachen und vielleicht über David Bowie schreiben? Weil ich mich gelegentlich schon mal geäußert hatte, dass ich den auch mag. Und dann dachte ich so, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, man hat zwar diesen Coolness-Reflex zu sagen, man schreibt einfach über einen von den Granden, aber wenn ich einfach ganz ehrlich bin, dann gehört mein Herz Take That. Und ich verbinde mit denen die emotionalsten Musikmomente meines Lebens. Und dann dachte ich mir jetzt auch hier keine falsche Pop-Charme und einfach mal raus damit.
Stichwort Pop-Charme, das ist ja ein bisschen so, als würde man sagen, oh, ich lese gern Groschenromane, das macht mir Spaß. Also Boygroups gelten ja so ein bisschen als Bodensatz der Popmusik, weil sie nicht gewachsen sind, sondern gecastet. Und Teenagern sieht man die Schwärmerei natürlich noch nach. Bei Erwachsenen wird es schon schwieriger. Wie geht's Ihnen damit?
Ich habe tatsächlich sehr lange auch so ein bisschen damit gehadert. Also so während des Studiums war das eigentlich undenkbar, dass ich gesagt hätte, ich liebe Take That, sondern da hat man natürlich dann eher die anderen Bands hervorgekehrt, die ich ja auch mochte. Also ich war ein sehr großer Britpop-Fan zum Beispiel und so Hamburger Schule, Tokotronic, das war für mich damals auch ganz, ganz wichtig und toll. Und dann habe ich immer das so eher in den Vordergrund gerückt und Take That eher mehr so heimlich oder so gehört oder getan, als wäre es auch so ein bisschen ironisch von mir. Und das hat echt eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich total albern ist, so diese Distinktion über Musikgeschmack und zu sagen, ich bin cooler, weil meine Bands cooler sind oder vermeintlich cooler. Und das war aber so ein bisschen wirklich wie so eine Emanzipation für mich, dass ich sagen konnte, nee, ich kann auch mal Spaß beim DJ Bobo Konzert haben, tatsächlich, ganz ohne irgendwie Hintertürchen oder so, ja.
Sie sind jetzt Mitte 40, also ist das auch eine Frage des Alters, dass man irgendwann sagt, hey, es ist mir wurscht, was ihr darüber denkt?
Ich glaube schon, tatsächlich, weil ich war ja auch so jemand, ne? Also ich habe auch immer, ich hatte mal trainiert mit einem Freund zusammen, dass wir auf 2 Meter Entfernung an den Farben von Buchrücken erkennen können, welche Bücher jemand im Bücherregal hat. Damit wir auf so WG-Partys gleich sehen konnten, ist derjenige cool oder ist das alles nur, also wir konnten unterscheiden, ist das das Grün von den Bänden von Thomas Bernhard oder von Hermann Hesse. Und so haben wir dann unterschieden, finden wir die Leute überhaupt würdig, dass wir uns mit denen abgeben. Also ich war auch ein ziemlicher Snob. Das galt für Bücher und das galt für Musik und das hat sich wirklich mit den Jahren irgendwie gelegt. Da wurde ich dann gelassener, glaube ich, und habe gemerkt, dass das Humbug ist und dass man sich viel auch vergibt, indem man sagt, das ist hier Schund, damit befasse ich mich erst gar nicht.
Aber schon interessant, dass Sie sagen, ich war selber so ein Snob und dann heimlich für Take That geschwärmt und dann auch noch
Ja.
als Studentin. Also eigentlich ist das ja eher was für Schwerstpubertierende und Sie waren damals schon so Mitte 20. Was hat Sie überhaupt noch daran gereizt?
Ich weiß es nicht so richtig. Also ich glaube, es ist tatsächlich so also ich hatte mich ja so für das Boyband-Phänomen insgesamt interessiert, aus so ein bisschen mit dem Alibi, ich studiere Kulturwissenschaft und dann muss man sich sowas auch angucken. Und ein bisschen, weil meine Schwester ist 7 Jahre jünger und die war da so quasi im Alter, wo man das natürlich nachsieht, wo man sagt, naja, klar, interessiert es sich für Boybands. Und ich habe mir die alle so angeguckt, die ganze Palette, die es da so gab. Und Take That ist irgendwie, hatten die so einen Widerhaken. Die sind so bei mir hängen geblieben. Ich glaube, es ist, weil die einzelnen Charaktere für mich wirklich auch interessanter sind, weil die zwar schon gecastet sind, aber sich auch hätten irgendwie natürlich finden können, bilde ich mir so ein. Und weil ich halt ganz platt gesagt, eine totale Schwäche für die Lieder habe. Ich finde, die haben die schönsten ewigen Boygroup-Hymnen geschrieben. Und da bin ich dann auch nur ein Mensch.
Sie sagen, Back for Good sei das vielleicht schönste Boygroup-Lied, das es überhaupt gibt. Was hat das, was andere nicht haben?
Es ist ganz viel. Es ist so dieses ganz langsame Lospluckern. Das kommt ja so ganz schwerfällig in Gang. Und dann natürlich der super catchy Refrain, wenn dann alle mit einstimmen in diesen Gesang. Und wenn man so mitsingt, kann man sich immer gar nicht entscheiden, will ich der Gary sein und so die Liedstimme singen oder bin ich lieber die anderen und singe dann so den mehrstimmigen Chor. Ich variiere dann immer so ein bisschen und springe so hin und her. Und dann finde ich daran auch toll, dass der Text eigentlich subversiver ist, als man denken würde. Weil wenn man sich den ganz genau anschaut, dann ist es eigentlich total trotzig. Also nicht alles, dass Gary quasi noch mit dem Fuß aufstampft und sagt, jetzt komm mal zurück endlich. Was soll das eigentlich? Und als ich das irgendwann nochmal gemerkt habe, war ich quasi total eingekauft. Dann fand ich es super spitze.
It's time that you came back for good.
Back for Good von Take That. Für die Journalistin und Autorin Anja Rützel der schönste Song einer Boygroup überhaupt. Sie bekennt sich mit ihrem Buch dazu, jegliche Pop-Scham, wie sie es nennt, über Bord zu werfen und ein großer Fan zu sein von Take That. Wer aber darüber die Nase rümpft, ist vielleicht ein Fan von irgendwas oder irgendwem anders. Denn das Fansein ist weit verbreitet. Drei Faktoren, so sagen Wissenschaftler, sind dafür entscheidend. Die soziale Beziehung zum Fanobjekt, zum Beispiel zu einer Personengruppe, der man selber nicht angehört, also etwa einer Mannschaft oder einer Band. Dann ein überdurchschnittliches Maß an Leidenschaft und schließlich regelmäßige und durchaus auch mal größere Investitionen ins Fanobjekt. Das geht von Eintrittskarten über Platten oder CDs bis zu Plakaten, T-Shirts oder sonstigen Merchandising-Artikeln. Ich habe Anja Rützel gefragt, ob wir solche Dinge brauchen, wie beispielsweise Boygroups oder eben auch mal Schlager, Schnulzen und Kitsch.
Ich glaube ja schon. Also vor allen Dingen, mir tut es total gut. Ich gucke ja beruflich sehr viel Trash-Fernsehen zum Beispiel an. Und da, also ich liebe auch Trash-Fernsehen, aber man muss dann schon ja eine gewisse Distanz da reinbringen, um nicht wahnsinnig zu werden dabei einfach. Und dann ist es manchmal für mich total erholsam, mich einfach mal wieder Take That so an den Hals zu werfen und mir das komplett unironisch die ganzen Greatest Hits anzuhören. Das finde ich sehr wohltuend. Und gleichzeitig ist dadurch, dass es sie ja auch früher gab und man so diese Erinnerung hat, verbinde ich sie total mit einer Zeit, wo man sich zumindest im Nachhinein schon einbilden kann, dass vieles doch etwas leichter und unkomplizierter damals war.
Warum ist es wichtig oder ist es überhaupt wichtig, dass man irgendwann im Leben oder vielleicht sogar ein ganzes Leben lang ein Fan ist von irgendwas oder irgendwem?
Ich finde es schon toll, weil man muss so vieles im Leben abwägen und relativieren. Also selbst jetzt so die Beziehungen zu den Menschen, selbst die man gern hat, das sagt man ja ganz selten. Ich finde einfach alles an dem toll und ich liebe den komplett und der ist spitze und ich stelle den auf den Podest und da bleibt er auch. Das funktioniert ja mit echten Leuten schlecht. Und mit Bands oder überhaupt irgendwelchen Berühmtheiten, die man einfach so in so einer kindischen Art und Weise anhimmelt, also wirklich mal so vollkommen ohne jeden Realitätssinn zu sagen, der oder die finde ich spitze.
Und Sie haben ja dann wirklich als Journalistin mal ein Interview gehabt. Hat das der Schwärmerei standgehalten?
Ja, also ich war bei so einem Roundtable mit den jetzigen drei verbliebenen Take That's quasi. Und dann kann man ja, also es sind andere Journalisten quasi dann auch mit dabei und jeder kann so ein, zwei Fragen stellen. Und ich habe einfach, das Interessanteste war, dass ich gemerkt habe, ich habe gar keine Fragen an die. Also weil ich einerseits natürlich schon sehr viel weiß durch meine jahrelange Leidenschaft, aber auch gar nicht so viel wissen will. Also weil das Schönste ist ja manchmal, wenn man gar nicht die Fakten hat oder gar nicht überprüft, ob die jetzt wirklich so toll sind, wie man sich das einbildet, sondern sich das eher so ein bisschen zusammenträumt und reimt.
Sie haben ja auch eine nicht ganz kleine Fangemeinde. Wie gehen Sie damit um?
Mich überrascht es immer total, weil ich das einfach nicht so auf dem Schirm habe oder so. Also ich freue mich immer natürlich sehr, wenn Leute mir irgendwie so unter meine Artikel, wobei ich lese sehr selten Kommentare unter meinen Artikeln, weil das ist ja auch irgendwie nicht so gesund alles. Aber wenn zum Beispiel zur Lesung haben mir das letzte Mal Leute auch tatsächlich dann so Kekse für meinen Hund mitgebracht, die sie selbst gebacken hatten und waren so ganz gerührt und haben mir so erzählt, dass sie irgendwie WhatsApp-Gruppen haben, wo sie immer irgendwie über meine Dschungeltexte oder so dann lachen und sprechen. Und dadurch, dass ich ja eigentlich in meinem Kämmerchen sitze und nicht so in Erscheinung trete sonst öffentlich, finde ich das immer ganz überwältigend, weil ich das eigentlich immer gar nicht so wirklich ja mitkriege. Ich bin ja eigentlich nicht so auf der Bühne daheim. Das sind ja immer nur Lesungen. Das sind ja dann so die seltenen Ausnahmen, wo ich dann mal aus der Höhle krieche sozusagen.
Und genau das tut sie jetzt. Die Journalistin und Autorin Anja Rützel liest aus ihrem Buch über Take That am kommenden Mittwoch, dem 29. Januar, im Musanturm Frankfurt um 20 Uhr. Als die englische Sängerin Amy Winehouse im Sommer 2011 in ihrem Zuhause in London tot aufgefunden wurde, waren ihre Fans tief traurig. Ebenso wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison oder Kurt Cobain gehörte sie nun zum Club 27, den Pop- und Rock-Ikonen, die nur 27 Jahre alt geworden sind. Als Amy Winehouse starb, hatte sie erst zwei Alben veröffentlicht. Damit aber galt sie als eine der besten ihrer Generation. In ihrem kurzen Künstlerinnenleben ist sie mit Preisen überhäuft worden, darunter allein 6 Grammys. Und das Grammy Museum in Los Angeles widmet ihr nun eine eigene Ausstellung.
Handgeschriebene Songtexte, unter anderem ein leuchtend gelbes Kleid, das Amy Winehouse bei den Brit Awards trug. Ein Glaskasten, in dem hochhackige Schuhe ausgestellt werden. Vintage, versteht sich. Nur ein Ausschnitt dessen, was derzeit im Grammy-Museum in Los Angeles zu sehen ist, bei der Ausstellung Beyond Black, die sich weniger mit der Musik, sondern mehr mit dem Stil von Amy Winehouse beschäftigt.
That it was instantly recognizable as being her.
Sie hatte einen ganz eigenen Stil, der sie unverkennbar gemacht hat, sagt Catriona Gourley, die schon als Teenager mit Winehouse befreundet war. Selbst bei den Details war sie genau. Und viele haben sie seither kopiert. Aber schon, wenn man nur ihre Silhouette gesehen hat, wusste man, dass sie es ist.
You know, but just even if you see her outline or her silhouette, you know that it's her.
Die zwei teilten die Liebe zu Vintage-Shops und Rockabilly. Sie probierten verschiedenste Outfits an und versuchten sich an Hochsteckfrisuren. Zur Not wurden die Haarverlängerungen mit Klebstoff fixiert. Eine schmerzhafte Erfahrung, erzählt Catriona Gourley.
She glued it in. It was awful. She glued in my extensions.
And now the final frame. Love is a losing game.
Gerade mal 2 Alben hat Amy Winehouse veröffentlicht, bevor sie 2011 starb. Die Stylistin Naomi Perry begann die Zusammenarbeit mit ihr vor der Veröffentlichung des sehr erfolgreichen zweiten Albums Back to Black. Die beiden hatten sich in einem Pub kennengelernt. Ich habe ihr nie vorgeschrieben, was sie anziehen soll. Ich habe Sachen vorgeschlagen und in 9 von 10 Fällen folgte sie meinem Vorschlag. Anproben mochte die Sängerin nicht, erzählt Perry. Hauptsache, die Kleider waren kurz und eng. Als sie 2008 beim Glastonbury Festival auftrat, musste Winehouse in das enge, paillettenbesetzte Kleid eingenäht werden. Es ist bei dieser Ausstellung im Grammy Museum nicht dabei. Aber die Auswahl der Kleider, Accessoires und Schuhe vermittelt einen guten Eindruck, was in ihrem Kleiderschrank hing. Kurz, eng, unverkennbar Amy Winehouse. Besonders persönlich sind einsehbare Notizen aus ihrem Kalender oder handgeschriebene Songtexte. Auf ihrer Liste über Dinge, die sie zu einem Parkbesuch mitnehmen wollte, steht unter anderem Tagebuch, Kissen, Decke von Mom, Strickzeug, Zigaretten.
Amy Winehouse und ihre kurze, grandiose Karriere sind das Thema einer neuen Ausstellung im Grammy-Museum Los Angeles. Von dort berichtete Nicole Markwald. Das Leben von Amy Winehouse war 2015 auch Thema eines gut 2-stündigen Dokumentarfilms, der bei den Festspielen in Cannes zu sehen war und anschließend ein großer Erfolg in den deutschen Kinos. Eine Ausnahme, denn im Gegensatz zum Spielfilm hat der Dokumentarfilm nicht gerade leicht. Der erste hessische Dokumentarfilmtag am Sonntag will einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert und zeigt in insgesamt 9 Kinos in ganz Hessen ausgewählte Dokumentarfilme. Damit begeht er auch das 40-jährige Jubiläum der AG DOC, des größten Berufsverbands der deutschen Dokumentarfilmer. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die große Vielfalt des Dokumentarfilms zu zeigen.
60.000 Euro!
Ja, das kann schon möglich sein, aber
Ich sitze in irgendwelche dreckigen Albaner.
Wieso sonst dreckig?
Was mit einer Familie passiert, wenn der Sohn anfängt, Nazi-Parolen zu schwingen und politisch abdriftet, darum geht es in dem Dokumentarfilm Familienkrieg von Reinhard Schneider. In 3 Folgen erzählt der Autor, wie die Familie daran zerbricht.
Jetzt lass mich ausreden!
Na, ich hab dir nur was
gesagt. Du fragst mich, wenn ich aussprach.
Im Rex-Kino in Darmstadt wird Familienkrieg im Rahmen des ersten hessischen Dokumentarfilmtages gezeigt. An diesem Tag präsentieren 9 Arthouse-Kinos in Hessen hochwertige Dokumentarfilme. Denn von denen gäbe es viele, sagt Thomas Frickel vom Berufsverband der deutschen Dokumentarfilmer, der AG DOC. Aber nur die wenigsten erreichten ihr Publikum.
Ich glaube, dass der Dokumentarfilm auch das Potenzial hat, größere Besucherschichten zu erreichen, aber er hat nicht die Möglichkeiten. Ja.
Das liegt am Werbebudget. Beim Dokumentarfilm fließt das meiste Geld in die Produktion. Der Vertrieb bleibt auf der Strecke. Anders beim Spielfilm. Hollywood-Konzerne wie Disney stecken fast die Hälfte ihrer Produktionskosten in Werbung. Mehrstellige Millionenbeträge. Denn bei den vielen wöchentlichen Filmstarts müssen die Konzerne ihre Filme aggressiv vermarkten.
Das Problem ist ja, es gibt so wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen, es gibt auch so wahnsinnig viele Filme. In Deutschland starten in den Kinos jährlich rund 80 deutsche Dokumentarfilme, die ausländischen jetzt gar nicht mit eingerechnet. Und diese Filme sichtbar zu machen, wir haben jede Woche 15 bis 20 neue Kinostarts und da fällt einfach vieles hinten runter.
Zum Vergleich. Der erfolgreichste Film des Jahres 2019 war Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Bei Produktionskosten von $275 Millionen floss allein die Hälfte in Werbung und Marketing. Von solchen Zahlen können Dokumentarfilmer natürlich nur träumen. Aber klar ist, ohne Werbung keine Aufmerksamkeit.
Um das zu pushen, wie es jetzt gerade passiert beispielsweise mit dem Film Das geheime Leben der Bäume, wo aber Konstantin-Film dahinter steht und nicht irgendein kleiner Dokumentarfilmverleih, das ist ein richtiges Geschäft, für das es leider in Deutschland zu wenig Geld gibt.
Also müssen Dokumentarfilmer wie Thomas Frickel selbst die Werbetrommel rühren. Auf dem ersten hessischen Doc-Filmfest.
Na, wir werden das versuchen in diesem Jubiläumsjahr mit einer Social-Media-Kampagne. Das heißt, wir sprechen Zielgruppen an, die kinoaffin sind, die sich auch für die Themen des Dokumentarfilms interessieren. Der Zugang zum Dokumentarfilm ist ja oft über sein Thema und jetzt nicht über die Ästhetik. Ich hoffe, dass es insgesamt gelingt, damit auf das Genre hinzuweisen, zu zeigen, dass das spannende Filme sind. Wie Wolfram Schütte, Filmkritiker hier aus Frankfurt, mal gesagt hat, es ist nicht weniger Kino als der Spielfilm.
Davon kann sich jeder am Sonntag überzeugen, von Kassel bis Darmstadt, von Weiterstadt bis Witzenhausen. In neun hessischen Kinos werden Perlen des Doc-Films gezeigt.
hr-info-Kulturreporter Jan Tussing über den ersten hessischen Dokumentarfilmtag. Unser Büchercheck führt heute nach Australien. Dort lebt und arbeitet der Autor Gary Disher. Seit 1987 schreibt er Kriminalromane und hat dafür schon viele Preise bekommen. Hauptfigur seiner Bücher ist ein Polizist, der eigentlich schon mit 50 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, dann aber wieder zurückkehrt und für die alten Fälle, die Cold Cases, zuständig ist. So auch im neuesten Roman Kaltes Licht.
HR Info. Der Büchercheck.
Alan All ist dieser reaktivierte Polizist, der aufs platte Land gerufen wird. Unter einer Betonplatte ist ein Skelett mit einer falschen Rolex gefunden worden. Und nun fragt sich, wer ist diese Leiche? Wer hat den Menschen ermordet? Alan All nimmt mit aller Lässigkeit und seiner jungen Kollegin Claire die Arbeit auf. Recherchiert, sucht und befragt. Gelassen erduldet er die Anspielungen seiner Kollegen auf sein Alter.
»Warum haben Sie erst gekündigt? Nur um wieder zurückzukommen?« fragte sie. All hatte ziemlich klare Vorstellungen von den Vorurteilen, die hinter den Spottnamen und der Aufmüpfigkeit lagen, die er sich von jüngeren Detectives der Abteilung gefallen lassen musste. Er behinderte ihren beruflichen Aufstieg. Er erwartete und bekam eine Vorzugsbehandlung. In den 6 Monaten bei dem Team war All einigen auf die Zehen getreten und hatte unangenehme Fragen gestellt. Und er hatte den Finger auf Fälle von Faulheit, Ungeschicklichkeit und Unerfahrenheit in einigen der früheren Ermittlungen gelegt. Claire fühlte sich wahrscheinlich beiseite gedrängt. Behutsam antwortete er: »Man hat mich gefragt. Überall werden Polizisten aus dem Ruhestand geholt, um die ungelösten Fälle zu bearbeiten. Das setzt Ressourcen frei.«
Die zunächst unbekannte Leiche ist dabei nicht der einzige Fall, an dem er arbeitet. Die Kinder eines Farmers wollen auch Jahre nach dem Tod ihres Vaters immer noch wissen, ob es sich nicht doch um Mord gehandelt hat. Und da ist der Chefarzt, der bereits 2 Ehefrauen unter merkwürdigen Umständen verloren hat und nun befürchtet, von einer dritten umgebracht zu werden. Und da ist die mittellose Frau, die um ihr Kind kämpft, das ihr reicher Ex ihr nehmen will. Genug zu tun also.
Wie es geschrieben ist.
Kaltes Licht von Gary Disher ist zum einen ein klassischer Krimi nach dem Motto »Wer war es und warum?« Wir verfolgen mit Alan All Hinweise und Spuren, aber es gibt auch Perspektivwechsel. Während in 2 Fällen in der Vergangenheit gegraben wird, spielen die anderen Fälle in der Gegenwart. Hier geht es darum, mögliche zukünftige Verbrechen zu verhindern, was das Ganze ungeheuer spannend macht. Und nichts wird unübersichtlich. Die Geschichten sind wunderbar verbunden durch den etwas seltsamen Ermittler Alan All. Er besitzt ein großes Herz und ein großes Haus, in dem er Gestrandete und Hilfesuchende aufnimmt, in dem aber auch seine Tochter wohnt und seine Ex-Frau manchmal zu Besuch ist.
Wie es gefällt.
Alan All ist ein eigenwilliger Ermittler. Ruhig, souverän, abgebrüht und manchmal wie aus der Zeit gefallen. Dabei aber auch irgendwie cool. Kaltes Licht ist ein Krimi, der gesellschaftliche Ungerechtigkeiten behandelt. Er geht in die Tiefe und ist auch mit Leichtigkeit geschrieben. Ein spannender Krimi, mit und in dem ich mich aber auch wohlgefühlt habe.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Karin Trappe über den Roman Kaltes Licht von Gary Disher, erschienen im Unionsverlag und zu haben für 22 Euro. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.